Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen. Mord, Unmoral, Perversion, Betrug, Gewalt, Unsicherheit. Es ist unmöglich, in einer solchen Gesellschaft einen intakten Glauben und ein reines Zeugnis zu bewahren, könnte man meinen. Dennoch, es gab einen Mann, der in entschiedener Gottesnachfolge diesem allen standhielt. Er lebte vor Tausenden von Jahren. Es war Henoch. Hören Sie heute aus dem Buch Henoch, Reflexion ins 21. Jahrhundert von Stefan Beitze, der Missionar des Missionswerkes Mitternachtsruf in Argentinien ist, die zweite Hälfte des 9. Kapitels sowie das 10. Kapitel. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung gottesreichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Die Belohnung Henochs. Als Henoch von Gott hinweggenommen wurde, durfte er die Herrlichkeit schauen und genießen, weil er mit Gott gewandelt war. Er konnte nun schauen, wonach er sich Zeit seines Lebens gesehnt hatte, und wurde für seine Treue belohnt. Dies gilt für jeden Menschen, der Jesus treu nachfolgt. Im 2. Korintherbrief redet Paulus über den Tod und schreibt direkt anschließend in 2. Korinther 5, Vers 10: Wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Diese Stelle zeigt uns, dass Jesus uns nach unseren Werken richten und auch die Belohnungen verteilen wird. Bei diesem Preisgericht handelt es sich nicht um ein Gericht, wo über die ewige Verdammnis oder Errettung eines Menschen entschieden wird. Nein, alle, die dort erscheinen werden, sind schon errettet. Es handelt sich hier um einen Preisrichterstuhl, wie man das zum Beispiel von den Olympischen Spielen her kennt. Dort wird entschieden, wer welchen Preis verdient und wie die Belohnung des Einzelnen ausfällt. Teilweise bekommen wir die Belohnung schon hier auf der Erde. Bei einem Leben, das ganz dem Herrn gehört, ist schon eine Belohnung inbegriffen. Jesus nachzufolgen gibt nämlich tiefe Freude und ein erfülltes Leben. Ja, das erst ist das wahre Leben. In Johannes 10, Vers 10 lesen wir: Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Jesus Christus sagte mehrmals: Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Matthäus 16, Vers 25. Vergleichen Sie auch Matthäus 10, Vers 39, Markus 8, Vers 35, Lukas 9, Vers 24, Lukas 17, Vers 33 und Johannes 12, Vers 25. Wieso wird das so oft wiederholt? Liegt der Grund nicht darin, dass Jesus uns die grundlegenden Prinzipien für das christliche Leben, für die wahre Jüngerschaft geben will? Ein für sich selbst gelebtes Leben, an dem man krampfhaft festhält, ist ein verlorenes Leben. Im Gegensatz dazu ist ein Jesu übergebenes Leben ein sinnvolles Leben. Es beinhaltet Freude und Friede auch in stürmischen Zeiten und es wird für die Ewigkeit bewahrt, wo es schließlich die Belohnung empfangen wird. Im Himmel wird jeder nach seinen Taten und Absichten gerichtet werden, sagt uns 1. Korinther 3, die Verse 11 bis 15. Eingedenk dessen, dass es einen Preisrichterstuhl Christi gibt, ist laues Christsein die elendeste Form zu leben. Die Menschen jedoch, die diese Art zu leben bevorzugen, sind unzufrieden und werden wohl oder übel zugeben müssen, dass es kein erfülltes Leben ist. Sie nehmen zwar am christlichen Leben teil, sind aber nicht wirklich ein Teil davon. Sie fühlen sich fehl am Platz und können sich nicht über die Erfolge anderer mitfreuen. Sie stehen innerlich abseits. Andererseits genießen sie ein wenig die Vergnügungen dieser Welt und die Lüste des Fleisches. Aber auch dabei fühlen sie sich unwohl, weil sie wissen, dass es Sünde ist. Welch ein Dilemma! Das Traurigste daran aber ist, dass Gott selbst nicht mit solcher Handlungsweise einverstanden ist. Dieses Verhalten ekelt ihn an. Sie sind weder warm noch kalt, sondern lau, sagt Offenbarung 3, die Verse 15 und 16, weshalb er sie aus seinem Mund ausspeien wird. Der Herr sucht ihm hingegebene Menschen, die in der Heiligung stehen und ihm geweiht leben, mit ihm wandeln. Diese werden in seiner Gegenwart sein. Leider sind derer nicht so viele, aber hoffentlich werden Sie, lieber Leser, liebe Leserin, sich unter ihnen befinden. Der Herr sagt von einer Gemeinde in Offenbarung 3, Vers 4, »Doch du hast einige wenige Namen auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben, und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert.« Wirklich glücklich ist nur der Mensch, der von Herzen sagen kann, »Herr Jesus, nicht ich will über mein Leben bestimmen, sondern ich übergebe es dir vorbehaltlos, ganz und gar. Leite mich, wie du willst. Ich will dir ergeben leben. Du sollst die Herrschaft in meinem Leben haben. Korrigiere, was dir notwendig erscheint, und gebrauche mich, wie du willst.« Statt eines unzufriedenen Dahinschmachtens bietet uns Jesus ein sinnerfülltes Leben an und stellt uns sogar eine Belohnung in Aussicht. Er sagt in Offenbarung 22, Vers 12, »Siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Dies wird sehr bald geschehen.« Bald wird uns der Herr selbst willkommen heißen. Ich denke, die größte Freude für ein Gotteskind wird sein, Jesus entgegenzugehen und von ihm mit offenen Armen empfangen zu werden. Etwa mit folgenden Worten aus Matthäus 25, Vers 21. »Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn.« Dort werden wir uns in alle Ewigkeit in der Gegenwart dessen freuen, der Anfänger, der Vollender, das Vorbild, die Ermutigung, das Ziel und der Richter unseres Laufes ist.
Als wir
Trost, Herr Nors. Ich war schon auf vielen Friedhöfen und es ist wirklich traurig, die Tränen der Menschen zu sehen, die ihre Lieben gerade zu Grabe tragen oder deren Gräber besuchen. Genauso traurig, ja manchmal sogar deprimierend ist es, die Inschriften auf den Grabsteinen zu lesen. Aber ich habe auch Inschriften gefunden, die wie ein Leuchtturm in dunkler Nacht wirken, wie zum Beispiel: Er ist nicht hier. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Für mich ist das Leben Christus und das Sterben ein Gewinn. Ich bin zu Hause und ähnliche. Hier leuchtet die lebendige Hoffnung auf und die Sicherheit, die uns der Glaube an das Wort Gottes gibt. Das ist genau das, was wir auch in der Todesanzeige Henochs in 1. Mose 5 lesen. Da steht nicht von ihm und er starb, wie es bei den anderen der Fall ist, sondern er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Sind diese Worte nicht wunderbar tröstend? Gott hatte entschieden, dass der Moment gekommen war, um Henoch von dieser Erde hinwegzunehmen. Man könnte vielleicht sagen, dass er ja schließlich mit seinen 365 Jahren ja lang genug gelebt habe. Aber damals betrug die durchschnittliche Lebenserwartung 912 Jahre, was einer Lebensdauer von 30 Jahren in der heutigen Zeit entspricht. Erschrecken wir nicht und erfüllt es uns nicht mit tiefer Trauer, wenn ein junger Mensch, ein Kind oder gar ein Baby diese Welt verlassen muss? Eines Abends wurde mir die tragische Nachricht überbracht, dass der Sohn meines Freundes, der auch Missionar beim Missionswerk Mitternachtsruf ist, gestorben sei. Es war ein nur 3 Monate altes Baby. Es war völlig gesund gewesen und auf einmal fand seine Mutter es tot in der Wiege. Alle Wiederbelebungsversuche schlugen fehl. Bei der Abdankungsfeier in der Gemeinde stand der Vater auf und sagte: Wir haben immer gebetet, dass unsere Kinder dem Herrn gehören sollten. Aber wir haben nie gedacht, dass es in dieser Form geschehen könnte. Doch ich weiß, es ist jetzt beim Herrn. In solchen Situationen sucht man oft die Schuld bei sich selbst und fragt sich: Hätte ich es irgendwie verhindern können? Oft verstehen wir die Wege Gottes nicht, aber wir dürfen wissen, dass alles, was Gott tut, perfekt ist. Wir wissen nicht, warum Henoch von Gott hinweggenommen wurde. Vielleicht, damit er nicht noch mehr leiden musste angesichts der Bosheit der Menschen. Vielleicht war es eine Mahnung Gottes an die Menschheit oder Gott wollte die Menschen dazu auffordern, so treu wie sein Diener Henoch zu sein. Auf jeden Fall können wir sicher sein, dass der allwissende Gott weiß, was das Beste für seine Kinder ist, sowohl für die Hinweggenommenen als auch für die Hinterbliebenen. Manchmal nimmt Gott jemand hinweg, um ihn vor den zerstörerischen Konsequenzen einer Krankheit zu bewahren oder ihn daran zu hindern, Gott durch ein Leben im Fleisch zu verunehren. Wie auch immer, seine Wege sind vollkommen und voller Liebe für die Seinen. Es ist ganz einfach der Moment, den Gott durch seinen souveränen Willen festgesetzt hat. Wenn wir verstehen, dass Gott einen Menschen zu einem von ihm selbst festgesetzten Zeitpunkt zu sich nimmt, damit dieser bei ihm sein kann, werden wir tief getröstet. Dies war auch der Trost Hiobs, nachdem er seine 10 Kinder und all seinen Besitz an einem Tag verloren hatte. Wir lesen in Hiob 1, Vers 21: Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Der Satz in 1. Mose 5, Gott hatte ihn hinweggenommen, ist unsere Hoffnung. Ja, mehr noch, er ist unsere Sicherheit. Es gibt ein Leben mit dem Herrn nach dem Tod. Diese Sicherheit sehen wir schon seit der Antike hindurchschimmern. Nachdem seine 10 Kinder gestorben waren und er sich selber dem Tod nahe sah, rief Hiob aus in Hiob 19, die Verse 25 bis 27: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Ja, ich selbst werde ihn schauen, und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Das Gleiche sangen auch die Söhne Korahs in Psalm 49, Vers 16. Gott wird meine Seele aus der Gewalt des Totenreiches erlösen, denn er wird mich aufnehmen. Und Asaf sagte ebenfalls in Psalm 73, Vers 24: Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Der Ort, wohin Henoch hinweggenommen wurde, war die Gegenwart Gottes, denn es heißt, Gott hatte ihn hinweggenommen. Wo ist nun dieser Ort und wie ist es dort? Die Adresse Henochs war vom Zeitpunkt seiner Hinwegnahme an der Himmel, die Gegenwart Gottes. Dahin kommen all diejenigen, die durch das Blut Jesu Christi errettet worden sind. Der Tod ist nur die Schwelle zur Herrlichkeit. In 2. Korinther 5, Vers 8 lesen wir: Wir sind aber getrost und wünschen viel mehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Es erwarten uns herrliche Wohnungen, die Jesus selbst für uns vorbereitet hat. Ja, er sehnt sich danach, uns dorthin zu bringen, denn er sagte in Johannes 14, die Verse 1 bis 3, Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. An jenem Ort werden wir weder mit menschlichen Mängeln behaftet, noch dem Schmerz und dem Tod ausgesetzt sein. Wir werden einen verherrlichten Körper haben und den König sehen. Jemand sagte einmal, die hier auf der Erde mit dem Herrn wandeln, werden es auch im Himmel tun. Aufgrund dieser wunderbaren Hoffnung und Sicherheit kann der Apostel Paulus sagen in 1. Thessalonicher 4, Vers 18, So tröstet nun einander mit diesen Worten. Kapitel 10 Henoch, ein prophetisches Bild. Henoch ist keine vergessene Person der Vergangenheit, sondern im Gegenteil ein außerordentlich aktuelles Bild für die Christen der Gegenwart. Seine Geschichte wird immer aktueller, je mehr das Kommen des Herrn naht. Aus diesem Grund und vor allem, weil er entrückt wurde, können wir Henoch als prophetisches Sinnbild für die Gemeinde Jesu Christi sehen. Denn auch sie wird in einem Augenblick entrückt werden, um mit Christus in den himmlischen Wohnungen zu sein. Nach diesem Ereignis wird hier auf der Erde eine atemberaubende Entwicklung ihren Lauf nehmen, bis hin zur größten Offenbarung der Sünde überhaupt, nämlich der Erscheinung des Gesetzlosen oder Sohn der Verdammnis bzw. Antichristen. Die Menschen werden nicht Buße tun, obwohl Millionen von Christen auf eigenartige Weise verschwunden sein werden. Hier sehen wir noch eine Parallele zu der Geschichte von 1. Mose 5 und 6. Trotz der ergreifenden Entrückung Henochs deutet nichts darauf hin, dass die Menschen sich gebessert oder sich Gott auch nur etwas genähert hätten. Nein, ihre Bosheit hatte die Grenzen damals dermaßen überschritten, dass Gott selbst eingreifen musste. Genauso wie es in der Zeit nach der Entrückung Henochs war, wird es in der Zeit nach der Entrückung der Christen sein. Gewaltige Gerichte werden die Bewohner dieser Erde heimsuchen. Im 1. Mosebuch war es die Sintflut, die die damalige Menschheit dahinraffte. In der Offenbarung finden wir die gewaltigen Gerichte der Siegel, der Trompeten und der Zorneschalen Gottes. Dies alles wird in das Endgericht über die Nationen münden, das er noch selber schon vorausgesagt hatte. Judas 14. Somit erfüllt sich, was der Apostel Paulus schrieb in 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Der Begriff Zorn und ähnliche Ausdrücke beziehen sich immer auf den Tag des Herrn. Das heißt auf die Zeit, die die apokalyptischen Gerichte beinhaltet. Man darf sie nicht mit der ewigen Verdammnis verwechseln. Mit anderen Worten, die Entrückung findet vor der Trübsal statt, genauso wie Henoch vor dem Gericht der Sintflut entrückt wurde. Inmitten der Trübsal wird es ein Sprachrohr Gottes geben, durch welches das Evangelium verkündigt werden wird. Dies werden die zwei Zeugen sein, manche meinen, dass Henoch einer von ihnen sein könnte, und die 144.000 Versiegelten von den Stämmen Israels. Somit wird Israel wieder der Kanal für Gottes Offenbarung und seinem Erlösungsangebot sein. Das prophetische Bild für diese Personen finden wir in Noah und seiner Familie. Noah wurde bekannt als Prediger der Gerechtigkeit, welcher während vieler Jahre vor dem kommenden Gericht warnte und auch den Weg zur Erlösung, die Arche, zeigte. Die einzige Möglichkeit, errettet zu werden, war der Glaube an die Arche. In der Zukunft wird es der Glaube an die Botschaft sein, die die versiegelten Israeliten verkündigen werden. Deshalb sehen wir in Henoch prophetisch die Gemeinde und in Noah und seiner Familie das Volk Israel. Inmitten des Gerichtes wurden Noah und seine Familie bewahrt. Genauso wird in der Zukunft auch der gläubige Überrest Israels bewahrt vor den Angriffen der Feinde und danach in seinem Land in die Ruhe geführt. Diese Erde wird dann verwandelt sein für das tausendjährige Reich. Der gewaltige Parallelismus, der hier vorhanden ist, ist sehr interessant. Dies zeigt uns einmal mehr die Einheit und Inspiration der Bibel. Schlussgedanken. Henoch ist ein Sinnbild für die Gemeinde, ja, für das Leben eines jeden wiedergeborenen Christen. Er ist ein Beispiel für mein, wie auch für ihr Leben. Allerdings sollte man auch in uns die Eigenschaften wiederfinden, die wir bei Henoch sehen. Er war ein Mann, der mit Gott wandelte, mit allem, was dazugehört. Er lebte in der Heiligung, blieb standhaft, wurde von Gott geführt, zeichnete sich durch seinen Glauben aus, hatte ein ausgezeichnetes Zeugnis, war demütig, er diente Gott, indem er die anvertraute Botschaft predigte, und er wurde entrückt. Wollen Sie nicht dem wunderbaren Beispiel dieses Mannes folgen? Mögen sich bald die Worte über das himmlische Jerusalem, unsere zukünftige Wohnstätte, für uns erfüllen, wie sie in Offenbarung 21, die Verse 23 und 24 stehen. Ihre Leuchte ist das Lamm, und die Heidenvölker, die gerettet werden, werden in ihrem Licht wandeln. Bald werden wir mit unserem Herrn auf den Straßen aus Gold wandeln. Jetzt wandeln wir noch im Glauben, bald aber wird der Glaube zum Schauen gelangen. Und dann werden wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Jesus kommt. Er spricht, der dies bezeugt: Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Offenbarung 22, Vers 20.
Jesus Christus kommt bald wieder, darum wache, seid bereit. Aus dem Himmel fährt er nieder, holt uns heim zur Herrlichkeit. Bald geht's aufwärts, bald geht's heimwärts, heim zum Vater. Am Kreuze stark, froh erklingen. unsere Lieder, gib dir uns das Heil erwahr. Bald geht's aufwärts, ab geht's einwärts, heim zum Vater in der Höhe. Lasst uns warten, lasst uns beten, lasst der Herr bereit uns finden, lasst uns treu sein.
Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen, hörten Sie soeben die zweite Hälfte des 9. Kapitels sowie das 10. Kapitel aus dem Buch Henoch, Reflexion ins 21. Jahrhundert von Stefan Beitze.
Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.